Einen schönen guten Abend. Ich nehme heute mal wieder das Thema, was ist eigentlich Kirche vor? Schon eine Weile her, dass wir uns das letzte Mal damit beschäftigt haben, war am 3. September unter dem Titel Erleuchtendes zum Weitersagen. Da ging es um die zentrale Bedeutung der Ausrichtung der guten Nachricht für die Entstehung der Kirche. Das war so das Thema. Und jetzt fragen wir heute, was entsteht denn da eigentlich, wenn sich Menschen unter diesem Wort sammeln? Was sammelt sich da? Ein Haufen Individualisten? Nein, sagt die Bibel, sondern eine Gemeinschaft. Und dann packt sie den Hammer aus. Sie sagt nämlich, es sei eine Gemeinschaft der Heiligen angeblich. Man schaut sich da so ein bisschen erschrocken um und sagt, ja wie, wo sollen die denn sein? Und damit sind wir schon mitten in unserem heutigen Predigttext, wo selbst Jesus einen schlechten Tag zu haben scheint. Hatten wir beim letzten Zwergwahlabend. Ich lese es nochmal vor, für die auch nicht da waren. Jesus ging in ein Haus und da kam wieder das Volk zusammen, sodass sie nicht einmal essen konnten. Und als es seine Familie hörte, machten sie sich auf und wollten ihn ergreifen, denn sie sprachen, jetzt ist er völlig durchgeknallt. Also Luther übersetzt, er ist von Sinnen. Die Schriftgelehrten aber, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Beelzebul und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen und schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwester draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Oh, oh, was hat denn der liebe Herr Jesus da gemacht? Haben wir ihn gerade vielleicht bei einer Gebotsübertretung auf frischer Tat ertappt? Da war doch was, Eltern ehren und so. Und warum haben wir uns ausgerechnet so eine Geschichte jetzt zum Thema Gemeinschaft ausgesucht? Das ist doch eher so das Ende von Gemeinschaft. So erzeugt man eigentlich einen handfesten Familienzoff, oder nicht? Ja, stimmt, nicht? Jesus geht hier ganz resolut zu Werke. Er tut das in der Bibel erfahrungsgemäß immer dann, wenn seine Mission, seine Berufung gefährdet ist. Wenn Menschen zu Jesus kommen und ihm was aufdrängen wollen, wo er sagt, das ist gar nicht mein Auftrag. Nicht? Also kann man sich gleich klar machen. Nicht? Kommen zwei zu Jesus, sagen, Jesus, kannst du nicht uns helfen, unsere Erbstreitigkeiten irgendwie beizulegen? Jesus sagt einfach, nö. Er war ein begnadeter Neinsager übrigens. Jesus, könntest du mal darauf achten, mit weniger zwielichtigen Typen rumzuhängen? Das macht dich nämlich in der respektablen Gesellschaft suspekt. Nein, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Meister, deine Kreuzigungsankündigungen, die machen uns, wie soll ich sagen, so ein bisschen nervös. Wir erwarten eigentlich, dass der Weg zum Leben so eine chillige Rampe ins Glück ist. Rückschläge und Leid kriegen wir da eigentlich konzeptionell, gedankentechnisch irgendwie nicht so untergebracht. Kannst du dir das nicht sparen? Für einen Gottessohn müssten doch ein paar Privilegien drin sein. Nein. Den Gedanken hat hier der Satan eingegeben, sagt Jesus. Der Menschensohn muss leiden. Wer liebt, leidet. Ja, und seine Familie hat auch ihre Vorstellung vom Sohn. Von Josef war schon länger nichts mehr zu hören. Möglicherweise war der gestorben und Jesus als ältester Sohn gefragt, die Zimmermannswerkstatt zu übernehmen und die Familie zu ernähren. Tja, und stattdessen, kann man alles gut verstehen, was macht der Filou, fragen sich Mutter und Schwestern. Der zieht durch die Gegend und predigt vom Reich Gottes. Und immer wieder diese Menschenaufläufe und diese peinlichen Nachfragen von den Nachbarn. Was ist denn mit eurem Sohn los? Verstehen wir, sagt die Familie, finden wir ja auch. Irgendwie endet bei unserem Jungen die Pubertät nicht, das ist alles ein bisschen überspannt. Die Pharisäer, die werden noch expliziter, der ist besessen, sagen sie. Die Stimme, die da durch ihn spricht, die haben wir auf jeden Fall noch nie gehört und wir sind immerhin Gottesgelehrte. Das muss dann wohl der Teufel sein. Der soll ihn holen. So, beide Parteien, Familie, Pharisäer, die sind sich aus unterschiedlichen Gründen eigentlich einig, man muss den Kerl stoppen. Das führt zu nichts Gutem. Ja, aber was ist gut? Die Pharisäer sagen, gut ist, wenn du unsere religiöse Ordnung nicht durcheinander wirbelst. Und die Familie sagt, gut ist, wenn du uns versorgst. Das sollte dein Ziel, das sollte deine Berufung sein. Alles andere sind Flausen. Das kannst du meinetwegen nach der Arbeit machen. Du bist Zimmermann, du sollst Häuser bauen, keine Wolkenkuckucksheime. Kann man alles gut verstehen. Und deine Reich-Gottes-Predigten gerne nach Geschäftsschluss. Aber Jesus widerspricht hier nicht, weil irdische Dinge unwichtig wären, sondern weil sich von der Gesamtrichtung unseres Lebens, weil sie sich von der Gesamtrichtung unseres Lebens neu ordnen und eine andere Wertigkeit bekommen. Kann man sich leicht klar machen. Das ist wie bei so einer Urlaubsplanung. Ich plane doch das Thema Küche völlig anders, wenn ich in einen Campingurlaub fahre oder wenn ich ein Ferienhaus miete. Also das Gesamtziel reguliert meine Bedürfnisse auf dem Weg. Und bei den Bedürfnissen seiner Familie blockiert Jesus. Und jede echte Gemeinde wird ihre Gemeinschaft auch vor an sie herangetragenen Bedürfnissen schützen, die sie letztlich von den Kraftquellen weghält, denen sie ihre Existenz verdankt. Ich habe mal von einem italienischen Kardinal einen Satz gesagt, ich finde, der trifft das ziemlich gut. Der sagte, die Gemeinde Jesu, die befriedigt keine Bedürfnisse, sondern sie feiert Geheimnisse. Die Kirche befriedigt keine Bedürfnisse, sie feiert Geheimnisse. Und das Geheimnis ist dieser Jesus. Um den sitzen sie alle herum, sagt der Predigtext. Dem hören sie zu. Von dem geht nämlich irgendwas aus, was lebendig macht. Und darum sitzen die da, darum hören die zu. Und Jesus sagt seiner leiblichen Familie, hier ist was im Gange, was eine neue Zugehörigkeit schafft. Hier wird nämlich zugehört, wenn Gottes Wort ergeht. Und das schafft Fakten. Hier bildet sich eine Gemeinschaft von Menschen um diesen Jesus herum, die Gott in Wort und Tat erleben. Und wir alle wissen, welche Nähe Worte schon generell schaffen können, wenn es die richtigen sind. Und selbst wenn man es selber noch nicht erlebt haben sollte, das muss man sich, kann man sich eigentlich klar machen. In dem Moment, in dem der Schöpfer, der mich kennt, mir etwas sagt, wodurch ich mich durch und durch erkannt weiß, und darin zugleich einen Auftrag, eine Berufung spüre, wer ich eigentlich sein sollte. Nicht das, das setzt in Bewegung. Das ordnet Verhältnisse neu. Ist eigentlich kein Wunder und doch ein Riesenwunder, dass da Menschen sich um Jesus sammeln und bekennen. Du hast Worte des ewigen Lebens. Bei dir wird mein Lebenshunger gestillt. Und wenn dann die Familie an ihm zerrt oder die Leute zur Gemeinde kommen und sagen, tu doch dies oder engagier dich für das, dann wird diese Gemeinschaft von diesem Kraftzentrum bestimmt sein, das zuerst eben Geheimnisse feiert, diese Verbindung mit Jesus eben. Und erst, nachdem es diese Beziehung gründlich reflektiert hat und genossen, dann vielleicht bedächtig losgeht und daran denkt, irgendwelche Bedürfnisse auch zu befriedigen. Ich denke mir so, das Verhältnis der Gemeinschaft um Jesus zu den Ansprüchen der Welt sollte im Grunde so ähnlich sein wie in diesem Loriot-Sketch vom Ehemann, der nur sitzen will. Nicht? Und da kommt doch dann diese Ehefrau und sagt, tu doch mal was. Und dann sagt er, ich will doch nicht, sitz doch hier. Und er sagt, ja, mach doch mal was, geh spazieren. Er sagt, ich will hier doch nur sitzen. Ja. So geht das ja hin und her. Und wir haben sozusagen den Loriot-Sketch auch auf biblisch. Das ist eine Geschichte, die meisten von euch bestimmt auch kennen. Das ist die kleine Episode von Jesus, wo er in so ein Dorf kommt und da laden ihn zwei Frauen in sein Haus ein und die eine heißt Martha, die andere Maria. Und Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha dagegen war sehr mit den Vorbereitungen des Essens beschäftigt und schließlich stellt sich sie sich vor Jesus und sagt, Herr, findest du das richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Aber Martha, entgegnet ihr Jesus, Martha, du bist beunruhigt und machst dir Sorgen um so viele Dinge. Notwendig ist aber vor allem eins. Maria hat das gute Teil davon erwählt und das soll ihr nicht genommen werden. Tja, warum lobt Jesus die scheinbar faule Maria? Weil sie im entscheidenden Moment zu Jesu Füßen sitzt und ihrem Herrn zuhört. Die Kirche ist hörende Gemeinschaft. Sie lebt aus diesem Wort ihres Herrn, auch wenn ihre weltliche Schwester Martha sie in diesem Moment lieber etwas Nützliches tun sehen würde. Aber die Kirche ist anders. Die Kirche ist zuerst immer Geschöpf von ihrem Herrn. Sie lebt nicht von dem, was sie tut, sondern von dem, was ihr Herr sagt und was sie von ihm empfängt. Und darum sitzt sie im Kreis um ihn versammelt. Er in der Mitte, im Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Gemeinde ist da, weil Gott spricht. Wie auch die Welt. Die Welt ist da, weil Gott spricht, weil er sie ins Dasein gerufen hat. Die Welt ist Schöpfung. Die Gemeinde ist neue Schöpfung. Sie wird durch sein Wort. Das Wort generiert die Gemeinde. Es lässt sie entstehen. Es lässt sie wachsen. Und es regeneriert sie auch. Und das lässt sich sogar empirisch zeigen. Es gibt mehrere europäische Studien, die wachsende Gemeinden untersucht haben. Und immer zeigt sich das Wachstum im Gottesdienst. Leute bleiben in Gemeinden hängen, weil das, was sie da hören, sie erfrischt, sie regeneriert. Manchmal sogar erst generiert. Und das sind schöne Momente, wenn nach dem Gottesdienst so einer sagt, ich fühle mich wie neu geboren. Ich habe das Gefühl, nochmal neu anfangen zu können. Die Gemeinde Jesu befriedigt keine Bedürfnisse, sie feiert Geheimnisse. Sie feiert das Geheimnis des Lebens, die Auferstehung, den Tod des Todes durch den Tod Christi. Sie feiert die Tatsache, dass selbst der Tod Jesu nicht ihn aus unserer Mitte reißen kann und ihrer Gemeinschaft nichts anhaben kann. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Es bleibt dabei, Jesus ist die Mitte, er bleibt die Mitte. Wir um ihn herum, er das Haupt, wir die Glieder. Die Gemeinde Jesu befriedigt keine Bedürfnisse, sondern sie feiert Geheimnisse. Maria wusste das, Martha wusste das nicht. Maria hat das gute Teil erwählt. Sie sitzt zu Jesu Füßen und hört Worte des Lebens, Worte, die regenerieren, die die Berufung schärfen, die ausrichten auf den Weg des Lebens. Und machen wir uns nichts vor, unsere Sympathien liegen ja eher bei den Machern. Nicht? Suspekt sind uns dagegen die Menschen, die scheinbar die Hände in den Schoß legen, die abseits sich halten, die sich die Hände nicht schmutzig machen, den Dingen ihren Lauf lassen. Wir haben da unendlich viele Redewendungen, die in diese Richtung zielen. Der neuzeitliche Mensch versteht sich als Macher und als Schöpfer. Und doch, ärgerlich aber war, Maria ist die Kirche. Sie symbolisiert den Menschen, der sich vor allen Taten erst einmal an Gottes Gnade genügen lässt, aus der Lebensmitte seines Wortes Kraft empfängt und sich von ihm die Hände, das Herz und den Geist füllen lässt. Wie in diesem alten Terstegen-Lied, nicht? Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Ja, was für ein Geheimnis, vielen ist es verborgen. Die Welt übersieht diesen Ort in ihrer Geschäftigkeit. Sie eilt an der Lebensmitte vorbei und sucht in den Lebensmitteln die Befriedigung ihrer Bedürfnisse. Und sie versucht stets aufs Neue, die Kirche in diesem Sinne auch zu instrumentalisieren. Nicht wie das geht, das macht der Teufel super vor in der Versuchungsszene. Mach aus den Steinen Brot, wenn du der Sohn Gottes bist. Das sagte dem um seine Berufung ringenden, hungrigen Jesus in dieser Steinwüste. Die Kirche sucht Gott und die Welt sagt ja alles Firlefanz. Geistliches Leben, das bringt euch nicht weiter. Das ist auch überhaupt kein, da ist gar keine Zeit zu. Jetzt mal ehrlich, seht das Elend in der Welt, da besteht doch Handlungsbedarf. Seid nicht Kandidaten des Jenseits, seid Studenten des Diesseits. Konzentriert euch auf Entwicklungshilfe, auf Armutsbekämpfung. Mit eurem Wort lockt ihr doch keinen mehr hinter dem Ofen hervor. Soziales Engagement wird euch wenigstens gesellschaftliches Ansehen bringen. Und ihr tut noch ein gutes Werk dazu. Was sage ich? Die ganze Welt könnt ihr in eine bessere verwandeln. Ich habe den Verdacht, dass viele Gemeinden so sehr mit dieser Frage beschäftigt sind, was sie alles tun können, um auf sich aufmerksam zu machen, um Menschen zu erreichen, dass sie ihren eigenen Kern, ihre eigene Mitte verlieren. Sie sind so sehr bei anderen, dass sie nicht mehr bei sich und dem sind, der ihnen Kraft gibt, sodass ihnen dann im entscheidenden Moment nach außen auch die Kraft fehlt, einen Unterschied zu machen und eben das tröstende Wort oder die heilende Hand zu sein, welche die Welt ja wirklich dringend braucht. Da ist ja immer auch was Wahres dran. Der Teufel dreht Sachen immer so, dass so 35% Wahrheit ja auch drinsteckt, ne? Eine Gemeinde, die sich nach außen für ihre Gäste verausgabt, aber gleichzeitig keinen Ort hat, wo sie selbst innerlich auftankt, wo sie an diesem Geheimnis teilhat. Die ist wie eine Suppenküchenhelferin, die über Tage Essen an die Bedürftigen ausgibt und darüber selbst nicht zum Essen kommt. Was ist eure Prognose über ihre zukünftige Wirksamkeit? Und was macht es für einen Eindruck, wenn unsere Predigten davon sprechen, dass der Mensch aus dem Vertrauen zu Gott lebt und vor ihm Geschöpf sein darf, also wie es theologisch ja so schön korrekt heißt, allein aus Glauben gerechtfertigt ist? Aber faktisch stinkt es ständig nach Schweiß. Und an unserer Geschäftigkeit liest man ab, dass unser eigentliches Bekenntnis lautet, wer ewig strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Primär ist man nämlich nicht mehr die hörende Gemeinschaft, die sich um das Wort Jesu schart, sondern man ist Aktionsbündnis mit den hochgekrempelten Ärmeln. Ja, haben wir vergessen, dass die Kirche vor aller Sendung durch ihren Herrn erst einmal gesammelt wird. Jesus rief zu sich, welche er wollte, heißt es in der Aussendungsrede. Das heißt nicht, er rief zu sich, welche am härtesten arbeiteten oder am meisten aus sich gemacht hatten. Es geht zuerst um Inspiration durch Gott und erst dann um Transpiration von uns. Allein aus Gnade beruft und erweckt Gott durch sein Wort in seinen Kreis, in seine Gemeinschaft. Und für alle, die Jesus vor ihren Karren spannen wollen, wie seine Familie im Predigttext, heißt es erst einmal, wir müssen leider draußen bleiben. Die Gemeinschaft um Jesus ist in erster Linie eine Feiergemeinschaft. Dann kommt lange nichts. Und dann ist sie auch Arbeitsgemeinschaft. Und ich habe den Eindruck, diese Reihenfolge ist unter dem Ideal des allzeit wirksamen Individuums irgendwie abhandengekommen. Vor lauter Weltretten haben wir ganz vergessen, dass das Gottes Job ist. Und dass unser wichtigster Anteil an dieser Rettungsmission Gottes unser Feiern ist. Und ich habe festgestellt, das kapieren die Fußballfreunde viel besser als wir. War neulich wieder bei 96 im Stadion. Die gehen da rein, die machen sich eins mit ihrem Verein. Die tragen das Trikot, die schwenken die Fahnen, die Schals, die singen die Hymnen. Die kommen nicht auf den geschrägen Gedanken, sie müssten selber mitspielen, um den Sieg zu retten. Ja, die machen sich stattdessen eins mit ihrem Verein. In biblischer Sprache könnte man sagen, die haben ganz viel Friede und Freude im Heiligen Geist. Ist natürlich kein Heiliger Geist, aber der Geist, der da ist, in dem sind die vereint. Und davon können wir lernen. Es geht bei der Kirche um eine Gemeinschaft, die sich begeistert einschwingt auf den Willen Gottes. Die Gemeinde Jesu ist im Grunde eine Partygemeinschaft, die sich in der Feier ausrichtet an ihrem Gott, sich mit ihm eins macht und dann in einem zweiten Schritt natürlich auch in einem gemeinsamen Tun vereint. Nicht, und wir sagen ja immer so schön, aber auch so ein bisschen gedankenlos, Sonntag ist Feiertag. Und das bedeutet zweierlei. Feiern heißt rauskommen aus dem Gewöhnlichen des Alltags. Das ist Ausruhen, Ruhe von der Arbeit. Und es ist zugleich immer auch Ausrichtung. Darum sind wir ja auch in der Zivilgesellschaft mit so bestimmten Gedenktagen und Feiertagen zugange, nicht? Also das Grundgesetz spricht davon, dass das die Tage der seelischen Erhebung seien. So sagt man das so in zivilreligiöser Sprache. Und so wie wir beispielsweise den Tag der Arbeit haben, der an die Errungenschaften der Arbeiterbewegung erinnert, weil das für unser kulturelles Gedächtnis wichtig ist, so feiern wir am Sonntag die Liebe Gottes, wie sie am Kreuz sichtbar wurde. Ich fasse mal zusammen. Gemein ist die Gemeinschaft derer, die um Jesus herum sind und das Geheimnis Gottes feiert. gewissermaßen, bis der Arzt kommt. Nicht Maranatha, sagen wir ja, unser Herr kommt. Nicht feiern, bis der Herr wiederkommt, der von sich ja bekanntlich sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Also wir feiern, bis der Arzt kommt. Und wer heute einen langen Tag gehabt hat, nicht, guck auf dich, nicht, du hast immer einen langen Tag, nicht. Merk dir nur eins, Christen sind die Gemeinschaft um Jesus herum, die feiern, bis der Arzt kommt, das reicht. Amen.